The Coptic Magical Papyri Podcast.
Dear listeners, although the situation today is a bit complicated due to the coronavirus, we still decided to deliver a podcast for you. This time it is with Professor Dr. Sebastian Richter, and we are talking about Coptic magic and alchemy and other topics. Today's podcast is in German, as we decided that because it is the native language of our speaker that we will talk German. Don't worry, this podcast will most of the time be in English, and in certain cases it will be in German depending on the first language of our speaker. And because Professor Richter is the first German person that we interview for this podcast, we decided to do it in German and also to give something back to our German listeners because we are a university project that is funded in Germany. So thank you very much for listening, and I hope that you are all healthy, and I wish you all the best. Heute ist unser Gast Professor Dr. Sebastian Richter. Sebastian Richter ist zweifellos eine der führenden Persönlichkeiten der modernen Koptologie, deren Arbeit fast alle Aspekte des Lebens und der Sprache im römischen, byzantinischen und frühislamischen Ägypten berührt. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entdeckte Professor Richter die Freude an der Ägyptologie. Seine Magisterarbeit hat er an der Universität Leipzig geschrieben und setzte seine Dissertation und Habilitation mit dem Schwerpunkt koptische Rechtstexte fort. Heute leitet er das Projekt Database and Dictionary of Greek Loanwords in Coptic, eines der wichtigsten aktuellen Projekte in der Koptologie, aus dem das erste echte Wörterbuch der griechischen Lernwörter im Koptischen etwa 50% des koptischen Wortschatzes hervorgegangen ist. Er ist Autor von mehr als 100 Büchern und Artikeln zu so unterschiedlichen Themen wie Soziolinguistik, Papyrologie, Medizin, Magie und religiösen Wandeln und hat zu all diesen Themen bedeutende Werke veröffentlicht. Zu seinen aktuellen Projekten gehören die ersten wirklich wissenschaftlichen Forschungen zum Korpus der koptischen alchemistischen Texte, der arabischen Lehnworte in koptischer Sprache, zu juristischen Texten, der Epigraphie, Kunst und Architektur der Klosters, der Anba Hadra in Aswan, sowie eine kritische Ausgabe der Briefe von Chenute, dem produktivsten Schriftsteller der ägyptischen Sprache.
Sie haben Theologie studiert und dann Sie haben sich entschieden, Ägyptologie zu studieren. Warum und warum haben Sie sich für Koptologie entschieden?
Ich begann mein Theologiestudium in der DDR. Zu dieser Zeit schienen mir andere Geisteswissenschaften kompromittiert und ich hatte auch durchaus damals die Absicht, Theologe zu werden. Und innerhalb des Theologiestudiums interessierte ich mich für die exegetischen Fächer, für die sozusagen philologischen Fächer innerhalb der Theologie, das Alte und das Neue Testament. Und dann stellte sich raus, ich wollte Alttestamentler werden. Ich dachte sogar, ich werde schon fast Alttestamentler. Und diese Vorstellung von mir selbst ließ mich wünschen, eine der Nachbarkulturen des antiken Judäa und Israel näher kennenzulernen, die so großen Einfluss auf die Kultur dieser Region gehabt haben, den Alten Orient und das alte Ägypten. Und zu dieser Zeit gab es in Leipzig noch nicht wieder die vormals berühmte Altorientalistik, aber es gab eine florierende Ägyptologie dank dem Ägyptischen Museum dort. Und deswegen begann ich während des Theologiestudiums Ägyptologie zu studieren. Zunächst eben noch mit dem Gedanken, dass ich damit ein besserer Alttestamentler würde. Aber während dieser Zeit ereignete sich die politische Wende in der DDR. Und dann wurden sozusagen vielfach die Karten neu gemischt. Und ich hatte dann Möglichkeiten und Aussichten, die ich vorher gar nicht hatte. Und Zu dieser Zeit habe ich zwar mein Theologiestudium noch beendet, bin dann aber sofort in die Ägyptologie übergegangen, habe mich dann an der Universität immatrikuliert und habe ein Ägyptologiestudium absolviert. Und während des Ägyptologiestudiums lernte ich dann das Koptische kennen. Ich hatte Sprachunterricht im Koptischen. Das Koptische war mir bis dahin begegnet in der Theologie als eine exotische Sprache, die trotzdem im kritischen Apparat zur Standardausgabe des Neuen Testaments, dem sogenannten Nestle-Aland, immer vermerkt war. Koptischen Übersetzungen. Da gab es sehr lustige Wörter, die uns damals als Theologiestudenten belustigt haben: Fayumisch, Duhairisch, Sahidisch, die koptischen Dialekte. Nun, und als ich nun Koptisch lernte, innerhalb des Ägyptologiestudiums, wurde mir auf einmal ein Gebiet bekannt, in dem sich Ägyptologie und Theologie noch weit stärker überlappen, als das vielleicht sogar im Alten Testament der Fall ist, ne? Also, und dieses Gebiet habe ich dann für mich zu meiner Domäne erwählt.
Wenn man Ihre Publikationen sieht, wird klar, dass Sie über viele Themenbereiche schreiben. Papyrologie, Linguistik, arabische Lehnwörter in Koptisch, über magische Texte, alchemistische Texte und so weiter. Welcher Be Bereich ist der wichtigste für Sie und warum?
Vielen Dank für diese Frage. Da ist natürlich zunächst mal notwendig zu sagen, weshalb ich diese Vielfalt von Bereichen versucht habe zu erforschen. Für mich ist die Koptologie grundsätzlich eine Fortsetzung der Ägyptologie. Was bedeutet das? Die Koptologie oder das, was unter dem Label Koptologie in den verschiedenen Zentren Forschungszentren der Welt so existiert, ist da etwas sehr Heterogenes. Man kann koptisch aus ganz verschiedenen Gründen lernen und man kann es auf ganz verschiedene Dinge anwenden. Zum Beispiel hat die Religionswissenschaft eine große Anwendung des Koptischen durch bestimmte Textüberlieferungen, die nur im Koptischen existieren. Oder Theologie hat eben ihre speziellen Interessen an der Koptologie, oder die Papyrologie hat spezielle Interessen, oder eben auch die Kunstwissenschaft der Antike, Spätantike. Na, überall kommt sozusagen ägyptisches Material in den Blick, in verschiedensten Disziplinen, was in gewisser Weise damit zusammenhängt, dass Ägypten sehr reich an Material ist und auch das spätantike Material immer mit anfiel, wenn schon in früheren Zeiten eben die Pharaonen, also die pharaonischen Denkmäler aufsuchen wollten. Also man kann Koptologie aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betreiben. Man kann auch Koptologie eigentlich ohne ein regionalwissenschaftliches Interesse an Ägypten betreiben. Man kann eben koptische Texte lesen, die aber nicht in Ägypten verfasst worden sind, sondern lediglich ins Ägyptische übersetzt und dort benutzt worden sind. Und das sind also Optionen, die Koptologinnen und Koptologen haben. Für mich, wie ich anfangs sagte, ist die Koptologie eigentlich eine Fortsetzung der Ägyptologie. Das heißt, eine Kulturwissenschaft Ägyptens in der Zeit der Spätantike oder in der Zeit zwischen 300 nach Christus und 1300 nach Christus, eben in der Zeit, als die koptische Sprache produktiv in Gebrauch war. Und wenn man sich einmal dazu versteht, Koptologie eben als Ägyptenwissenschaft zu betreiben, dann kann man natürlich eigentlich keinem Thema, keinem kulturellen Bereich ausweichen, dann hängt auch alles miteinander zusammen. Dann gewähren eben die religiösen Texte Einblicke auf einen Aspekt, eine Facette der Kultur, die juristischen Texte Einblick auf eine andere Facette, die magischen, die medizinischen, die wissenschaftlichen Texte, all das hängt zusammen. Und man kann natürlich an sich nicht mal sich von der materiellen Kultur ganz und gar dispensieren, was ich auch nie getan habe, aber ich publiziere da nicht, das ist auch nicht meine Ausbildung. Ich bin eben Philologe von Hause aus und versuche eben zumindest die verschiedenartigen Texte zu den verschiedenen Domänen und funktionellen Bereichen der Gesellschaft so weit im Blick zu haben, dass ich die Kultur als Ganze irgendwie beurteilen kann. Das ist also mein Ansatz und das, nehme ich an, hat mich dazu geführt, dass ich mich etwas verbreitert habe in sehr verschiedene Textgebiete. Ich habe, wie gesagt, immer als Philologe gearbeitet. Ich habe eben die Texte als meine Hauptquelle benutzt. Und dadurch ist es noch so, dass mich die Sprache der Texte selbst zu interessieren anfing, so dass ich dann also auch etwas linguistisch versucht habe, das Koptische, zumindest bestimmte Arten von Koptisch, besser zu verstehen, als man das muss, wenn man einfach nur den Inhalt der Texte auswerten möchte. Aus all diesen Gebieten eines auszuwählen, das ich für das Wichtigste und Interessanteste hielte, da werden Sie verstehen, dass ich das nach dieser Vorrede eigentlich nicht möchte. Ich kann eigentlich nicht sagen, dieses ist mir das Wichtigste oder Prominenteste. Ich kann nur sagen, dass ich im Laufe meiner Laufbahn eben verschiedene Themen verschieden intensiv bearbeitet habe. Ich habe eben angefangen, mit den Rechtsurkunden zu arbeiten. Das war damals für mich eben ein Einstieg sozusagen in diese Breiten der Kulturgeschichte des Landes, weil Rechtsurkunden natürlich sozialgeschichtlich außerordentlich interessante Quellen sind. Man hat eine Perspektive auf Individuen, auf einzelne historische Personen. Man hat eine Perspektive auf Rechtspraxis, auf die Geschäftsüssancen dieser Zeit, aus denen sich wiederum natürlich Perspektiven auf die Wirtschaftsgeschichte im etwas größeren Maßstab ergeben. Man hat selbst in den koptischen Rechtsurkunden interessante Hinweise auf religiöse Praxis, auf religiöse Mentalität der Protagonisten dieser Urkunden. Und sogar auch medizingeschichtliche Hinweise lassen sich aus diesen Urkunden gewinnen. Es gibt zum Beispiel ein sehr prominentes Korpus von unter Koptologinnen und Koptologen, prominentes Korpus von Kindesschenkungsurkunden, wo Einwohner einer Region in Oberägypten, in antiken Theben, ihre männlichen Kleinkinder an ein nahegelegenes Kloster geschenkt haben. Eine Praxis, die auch ganz interessante Parallelen oder Ähnlichkeiten zu westeuropäischen Praktiken derselben Zeit, der Karolingerzeit, eigentlich im Westlichen begriffen hat. Aber in Ägypten, in Oberägypten, wo uns diese Texte jetzt vorliegen, hatte diese Praxis eben einen speziellen Hintergrund. Die Kinder waren grundsätzlich krank gewesen und von einer offensichtlich schweren Krankheit genesen. Sie wissen ja, dass die Kindersterblichkeit in der Antike und auch bis in die frühe Neuzeit enorm hoch war. Also die Chance, ein Kind über die ersten Lebensjahre zu bringen, war ungefähr 50-50. Und so ist es also gar keine Überraschung, dass so viele Kinder erkrankten und starben. Von denen hören wir dann nichts weiter, die konnten dann nicht mehr verschenkt werden. Die Kinder hingegen, die genasen, und zwar wegen eines Gelübdes der Eltern, aufgrund eines Versprechens, wenn mein Kind gesund wird, schenke ich es an das Kloster des heiligen Feuchtamon. Die Kinder, die also unter solchen Umständen genasen, wurden dann an das Kloster gegeben und es wurde so eine Rechtsurkunde, eine Schenkungsurkunde aufgesetzt. Und aus diesen Urkunden ersehen wir zum Beispiel, dass offensichtlich in diesem Kloster ein Schrein ein wundertätiger Schrein des heiligen Volk Amon, eines Soldatenheiligen, den man außerhalb Ägyptens nicht weiter kennt, existiert hat, wo die Kinder schon noch während sie krank waren, offensichtlich behandelt wurden, ja, teils mit Gebeten, teils aber auch mit dadurch, dass sie mit heiligem Wasser benetzt wurden. Das ist eben ein Punkt, wo Rechtsurkunden direkt in die Medizingeschichte oder auch in die Religionsgeschichte dieser Ära hineinspielen, sich dann gar nicht mehr trennen. Und ja, so ist es eben auch mit anderen, nachdem ich mich mit Rechtsurkunden und auch mit Briefen beschäftigt hatte, wurden für mich wissenschaftlichen oder die sogenannten semi-literarischen Texte interessant. Die medizinischen, magischen Texte, die einen spezifischen Bezug zum Alltag hatten, also weniger die theologischen, religiösen Texte, sondern eben die Texte, die auf eine Praxis verweisen. Und zwar nicht nur dadurch, dass die Texte davon handeln, sondern auch durch den Überlieferungsmodus der Texte. Wir haben ja zum Beispiel von medizinischen und magischen Texten immer diese zwei Grundtypen der Überlieferung, sozusagen literarische Kopien, literarisch im Sinne des Überlieferungsmodus, eines Kopierens, eines Kopiervorgangs von einer Vorlage zu einem kopierten Exemplar. Und bei den medizinischen Texten gibt es sogar richtige Bibliotheksexemplare, die aus Klosterbibliotheken stammen, wo eben offensichtlich Rezeptsammlungen vorgehalten wurden, in der Bibliothek verfügbar waren und von kundigen Lesern dann eben auch ausgewertet und für die, sagen wir mal, für die Bewohner der Umgebung dieses Klosters bestimmt eben auch benutzt werden konnten. Und auf der anderen Seite gibt es eben von den medizinischen und magischen Texten immer auch diese dokumentarischen Exemplare, diese Kopien, die von Privatpersonen für privaten Gebrauch, für andere Privatpersonen angefertigt wurden und die in ihrer Überlieferung, also in der Art, wie sie geschrieben wurden, von wem sie geschrieben wurden, auf was für Beschreibstoffe sie geschrieben wurden und auch von der Art, wie wir, so wie die Wissenschaft in den Besitz dieser Texte gekommen ist, eigentlich viele Gemeinsamkeiten mit den nicht-literarischen Texten im eigentlichen Sinne, mit den dokumentarischen Texten haben.
Sie haben den Artikel Markedness and Unmarkedness in Coptic Magical Writing geschrieben. In dem Artikel diskutieren Sie spezifische Features von Amuletten, Anschlusslobe, Charakteres, Material und andere. Diese Features sollten vielleicht die Wirkung dieser Objekte und Texte verbessern. Können Sie uns bitte genau sagen, was wir von diesen Attributen lernen können und wie sind Sie darauf gekommen, diese Idee zu entwickeln?
Dieses Paradigma von Markedness und Unmarkedness ist natürlich erstmal eine strukturalistische Idee, die in der Linguistik eine große Rolle gespielt hat. Eine unmarkierte Form, eine morphologische Grundtatsache, die kontrastiert in sprachlichen Systemen zu einer markierten Form, zu einer herausgehobenen und sozusagen aus dem normalen, herausstechenden Form, die dann ein spezifischer Träger von Bedeutung ist. Wie ich auf die Idee kam, das eigentlich auf das Magische, so auf einen Textkorpus anzuwenden, das kann ich Ihnen gar nicht mehr so genau sagen. Aber es schien mir, als ob magische Texte eigentlich ein gutes Testkorpus wären, um einfach mal dieses Spiel durchzuspielen, ob wir sehen können, dass die Autoren oder Kopisten, die Produzenten dieser Texte, ob die in ihrer Selektion von bestimmten Schreibmaterialien, Schriftarten, Textbausteinen, ja, also ob es da eine erkennbare Tendenz gibt oder eine erkennbare Präferenz für bestimmte Selektionen gibt, die wir als markiert, und zwar magisch, für die Magie markiert, identifizieren können. In einem sprachlichen System Leben hat ja der Unterschied von Markiertheit und Unmarkiertheit auch immer sozusagen einen Respons in der Auswahl, in der Selektion, die ein Sprecher trifft. Ja. Nimmt man also ein Satzmuster, das unmarkiert ist, hat man also keine besondere Emphase, auf die man seine Rede hinlenken möchte, oder wählt man eben eine markierte Form, um eine bestimmte spezifische und eigentlich unerwartete Ausdrucksmöglichkeit zu wählen oder zu aktivieren. Und das war also für mich die Vergleichsebene, um mich zu fragen, ob die Produzenten magischer Texte, wenn sie die Möglichkeit hatten, eine Wahl zu treffen, eine Wahl im Sinne der Markiertheit getroffen haben. Also, wenn sie sich für einen Beschreibstoff entscheiden mussten, für eine bestimmte Art von magischem Text, haben sie dann eine Wahl getroffen, wo der Beschreibstoff eine bestimmte funktionelle Relevanz für den Zweck der magischen Aktion hat. Und dasselbe habe ich eben auch mit den verschiedenen Schriftarten, die in dieser Zeit konventionell und üblich waren, gemacht. Ich denke, die Ergebnisse zeigen in einem gewissen Rahmen, dass es so eine bewusste Wahl des Markierten gab, allerdings vielleicht nicht in einem verblüffenden Maße, dass man nicht auch ohne dieses Paradigma wahrgenommen hätte. Zum Beispiel beim Beschreibstoff ist es ja so, natürlich finden wir die Standard- oder die häufigsten Beschreibstoffe der gesamten Schriftkultur, genauso auch bei der magischen Textproduktion. Papyrus, prominent, Pergament ist ebenfalls vorhanden. Papier hat eine chronologische Ratio. Papier kommt in Ägypten erst im 9. Jahrhundert vor, aber es wird erst nach der Mitte des 10. Jahrhunderts prominent und löst den Papyrus ab. Also das ist im Grunde keine Überraschung, diese Beschreibstoffe für magische Texte zu finden. Und das sind also in diesem Sinne unmarkierte Selektionen des Textproduzenten. Es gibt einen anderen Beschreibstoff, der in gewissen Bereichen der Textkultur enorm präsent ist, sehr frequent. Und das sind Ostraka, sogenannte Ostraka, Scherben von Tongefäßen oder eben auch Kalksteinplatten. In Oberägypten ist das sehr typisch, wo dieser Kalkstein ansteht. Also ein spezifisch billiges Schreibmaterial des Alltags. Bei diesem Beschreibstoff war es für mich bemerkenswert zu beobachten, dass der im magischen Korpus ganz unterrepräsentiert ist. Da gibt es insgesamt nur relativ wenige Belege dafür. Und vor allem, wenn man eben die Proportionen zwischen Ostraka und anderen Beschreibstoffen ansonsten in der dokumentarischen Textproduktion vergleicht, fällt eben auf, dass die Ostraka im magischen Textkorpus einfach unterrepräsentiert sind. Also habe ich mich gefragt, ob das bedeuten könnte, dass dieser Beschreibstoff aus einem, sagen wir mal, konzeptionellen Grund für magische Texte als weniger geeignet empfunden wurde. Auf der anderen Seite gibt es eben ganz ungewöhnliche Beschreibstoffe, die für die Frage der Markiertheit von vornherein sozusagen auffällige Kandidaten sind. Wir haben zum Beispiel Leder, Knochen, Tierknochen, Blei. Bei diesen Beschreibstoffen ist es zudem dann ganz auffällig, wenn man sieht, was für magische Texte auf diesen Materialien zu finden sind, dass es da einen gewissen Konnex zu geben scheint zwischen einem magischen Textgenre oder einem bestimmten magischen Zweck und dem Beschreibstoff. Bei den Lederhandschriften, die wir haben, ist das zum Beispiel, ist in diesem Sinne auffällig, dass wir dort in 4 von 5 Fällen, die ich damals gezählt habe, erotische, sogenannte Liebeszaubertexte haben. Die Frage, ob es in diesem Sinne dann also eine Konnex zwischen der Wahl von Leder und dem Thema dieser erotischen Zauber gibt, ist allerdings etwas komplizierter. Erstens mal, weil wir ganz viele solche erotischen Zauber auf alle möglichen anderen Beschreibstoffen haben. Und damit ist diese Markiertheit schon mal natürlich etwas relativiert. Zweitens, weil wir feststellen, dass alle diese Lederhandschriften ein einziges magisches Archiv bilden oder aus einem einzigen Kontext stammen. Und damit sind alle diese 5 Spezimina von erotischen Sprüchen auf Leder Streifen eben keine unabhängigen Zeugen. Es ist im Grunde genommen ein einziger Beleg für diese Verwendung. Und die Wahl für Leber könnte unter diesen Umständen natürlich einfach aus ganz anderen Gründen getroffene Wahl dieses einen Textproduzenten gewesen sein, der dieses Material aus irgendeinem Grunde, und zwar einem Grund, der nicht mit dem Textinhalt zusammenhängt, für ein geeignetes Material hielt, weil er dazu Zugang hatte oder weil er diesem Material irgendwelche Eigenschaften zuschrieb, die es in seinen Augen prädestinierten. Und wieder anders ist es bei Knochen und Blei. Diese beiden Materialien sind spezifisch belegt für Verfluchungen, dramatische Schadenszauber, wo also die Opfer der Magie vernichtet oder schwer beschädigt werden sollen. Und hier, denke ich, kann man also mit mehr Zuversicht von einer spezifisch markierten Wahl des Beschreibmaterials rechnen. Beim Blei ist das übrigens sogar eine Koinä sozusagen, also ein weit verbreitetes Phänomen, dass Verfluchungen auf Bleitäfelchen eingeritzt, manchmal auch mit Tinte aufgeschrieben wurden. Und Blei eben in diesem Sinne funktionell war für einen Zusammenhang zum Beispiel mit chthonischen Göttern, mit Unterweltsgöttern. Und diesen Gebrauch von Blei für Magie-Texte kennen wir bereits aus der attischen Republik. Das ist also eine in der Antike traditionelle Sache, offensichtlich auch ein allgemeines, ein im Mittelmeerraum verbreitetes magisches Wissen, oder sozusagen Grundannahme, dass für diese Art von Inhalten, für Verfluchungen, Blei ein spezifisch geeignetes Material sein müsste. Und bei Knochen stellen wir eben auch fest, dass wir aus Ägypten mehrere, nicht viele, aber wenig, aber immerhin einige Beispiele für so einen Gebrauch von Knochen mit einem ganz bestimmten Verfluchungstext finden. Das ist ebenfalls auffällig. Das ist auch eine markierte Wahl in einer anderen Farbe, in einer anderen Tinte geschrieben ist als normalerweise, wo schwarze oder braune Tinten, normale Rußtinten oder vielleicht auch Eisengallustinten, das ist nicht genau untersucht, aber jedenfalls dunkelfarbige Tinten verwendet werden. Das ist also 99,9% der Fälle so, während speziell auf diesen Knochen eben rote Tinten Verwendung finden. Und die Farbe hat natürlich eine spezifische Assoziation zu Blut und zu Aggression. Das ist also offensichtlich, denke ich jedenfalls, eben auch eine markierte Wahl, nicht nur des Beschreibstoffes, sondern eben auch der Tinte in diesem Fall. Was kann uns dieser Ansatz ansonsten zeigen? Meine Frage ging eben auch in die Richtung, was entnehmen wir den Beschreibstoffen, den Schriftarten, den Texten selbst, eigentlich über die Milieus der Textproduzenten? Denn ich denke, man darf sich das auch nicht vollkommen homogen vorstellen. Diese Frage ist, die bleibt weiterhin. Ich denke, dass auch diese Parameter für diese Frage wichtig sein können, wenn man sie eben auf spezifische Weise verbindet und auch interpretiert.
In diesem Artikel schreiben Sie, dass das Verständnis dieser Features uns etwas über das soziale Milieu erzählen und aus dem diese Texte stammen. Wir haben mit Professor Jacques van der Vliet in der ersten Episode über die Produktion koptischer magischer Texte gesprochen, dass es zum Beispiel die niedrige Priesterklasse gewesen sein könnte, die Texte produzierte. Was würden Sie auch aufgrund Ihrer Forschungen sagen, wer könnten diese koptischen Magier gewesen sein?
Ja, jetzt stellen Sie natürlich die Gretchenfrage. Wer steckt dahinter? Ich denke, dass wir diese Frage derzeit noch nicht erschöpfend beantworten können. Ich denke, dass wir eben Indizien haben, denen wir folgen können. Es gibt eben auch Vorschläge, die gemacht wurden. Die lokale religiöse Elite, die Kleriker, lokalen Kleriker, die niedrigerrangigen Kleriker sind zweifellos eine Gruppe von Kandidaten für diese Textproduktion, da ja die magischen Texte eben auch textuell Beziehungen zu offiziellen religiösen Texten unterhalten, zum Beispiel zu liturgischen Texten, da wir andererseits auch wissen, dass die koptische Liturgie, auch die koptische offizielle Religion in einem gewissen Umfang Dinge integrierte, Dinge zuließ, die wir als magisch klassifizieren. Ich erwähne da zum Beispiel die 24 Presbyter, ja, ein Kollegium von spirituellen Wesen, die in der Apokalypse des Johannes zum ersten Mal belegt sind und die in der koptischen Überlieferung, und zwar namentlich auch in der offiziellen kirchlichen Überlieferung, eine große Bedeutung gehabt haben, auf verschiedene Weise konzeptualisiert waren, Interzessoren als Fürbitter für Gott, vor Gott, für die sündige Menschheit. Und als solche Fürbitter wurde ihnen offensichtlich eine besondere Effizienz, eine besondere Wirksamkeit zugeschrieben, da sie ja Gott so nahe sind, als Entourage am Gottesthron. Ein spezielles Feature der koptischen Tradition um diese 24 Presbyter ist, dass ihnen Namen zugeteilt werden. Da es 24 sind, bot sich das griechische Alphabet mit seinen 24 Buchstaben als eine Art von Quelle für diese Namensfindung an. Jeder Name eines Presbyters beginnt also mit einem der Buchstaben des griechischen Alphabetes. Und diese Namen, die finden wir zum Beispiel in einer Predigt des vielleicht 5. oder 6. Jahrhunderts. Eine Predigt, die fast zweifellos in koptisch konzipiert, komponiert worden ist, obwohl sie einer patristischen Autorität der Kirche, dem Bischof Kyrill von Jerusalem, zugeschrieben ist. Ja, also in dieser Predigt kommen diese Namen der Presbyter vor und es wird direkt gelehrt, dass die Kenntnis dieser Namen und auch ihre Verwendung für Schutzamulette ein Allheilmittel für Menschen und Tiere generiert. Und wir finden dieselben Namen dann eben einerseits tatsächlich in der magischen Textüberlieferung. Wir sehen also, dass das, was die Predigt vorsieht, förmlich empfiehlt, das tatsächlich auch einer Praxis entspricht, bei der man für Schutzzauber die 24 Presbyter anrief und ihren Namen auch einzeln nannte. Wir sehen aber, dass dieselbe Tradition einschließlich der Bedeutung der Namen der Presbyter auch in der koptischen liturgischen Tradition Eingang findet und auch in der koptischen Kirchendekoration Eingang findet, wo in 5 bekannten Fällen aus Klosterkirchen die 24 Presbyter nicht nur bildlich repräsentiert sind, sondern ihnen eben auch in Beischriften ihre Namen zugeschrieben sind. Es gibt auch eine recht einflussreiche und auch verlockende Theorie von David Frankfurter, der Vorschlag machte, dass Überlieferung des magischen Wissens aus der vorchristlichen oder nichtchristlichen Antike in die eine spezifische religionssoziologische Basis auf in einer personellen Kontinuität von Priestern später ägyptischer Tempel in den christlichen Klerus hinein gehabt hätte. Es ist ja auch in diesem Projekt hier in Würzburg eine offensichtliche Beobachtung, dass in koptischen magischen Texten auch noch ägyptische Götter namentlich genannt werden. Auch ägyptische magische Textformate, wie zum Beispiel diese kleinen Geschichtlein über Isis und ihren Sohn Horus, die sogenannten Historiole, nach wie vor belegt sind. Und eine Antwort auf die Frage, wie war das möglich, wie hat diese nichtchristliche, eigentlich antichristliche oder Tradition Eingang in christliche Magie gefunden. Und da gibt es eben die Idee, dass den Klerikern, und zwar sozusagen konvertierten Klerikern, eine spezifische Rolle zugefallen ist. Ich finde es allerdings wichtig, dass wir uns auch klar machen, dass wir sicherlich nicht von einem Milieu sprechen können, sondern dass wir es mit Milieus zu tun haben. Und dass es vielleicht verschiedene soziale Bereiche, soziale Milieus gab, in denen magische Texte produziert und auch kopiert und Um diese Vermutung zu substanziieren, zu belegen, ist es für mich eben interessant, auch die Schriftarten der Texte genau zu analysieren. Und da gibt es eben auf der einen Seite ausgesprochene Buchschriften, Schriften zu evaluieren auf ihre soziale Funktion, ist natürlich eine schwierige Sache und hängt auch in gewisser Weise davon ab, wie professionell diese Schriften sind. Es gibt ja gerade im Bereich der Magie viele privat nicht professionelle Schreiberhände. Das ist eine weitere Frage, worauf solche Schreiberhände, solche, wie wir denken, ungeübten Schreiberhände eigentlich sozial verweisen. Aber es gibt eben auch ausgesprochene professionelle Hände in der Magie und da gibt es eben die unsere Vorstellung sozusagen in die Richtung des Skriptoriums lenken. Eben Schriften, die wir gewohnt sind, in koptischen literarischen Handschriften zu finden, die ja zum großen Teil religiöse, christliche Texte beinhalten. Und die aus Klosterbibliotheken stammen und wie wir sicher annehmen, eben auch in Klöstern produziert worden sind. Und dann gibt es aber eben auch Hände, die auf ein spezifisch nicht klösterliches, professionelles Schreibermilieu verweisen. Und dieses nicht klösterliche, aber dennoch professionelle Schreibermilieu, das begegnet uns eben in koptischen Rechtsurkunden zum Beispiel. Das ist eine Textgruppe, die zu einer bestimmten Zeit im 7., 8. Jahrhundert doch immerhin offenbar so prominent war für die Schriftkultur des Alltags, dass sich um die Produktion solcher Texte eben auch ein professionalisiertes Schreibertum entwickelte. Notare, Privatnotare, die solche Urkunden formulierten und eben aber auch manuell verfertigten, schrieben. Und diese Schreiber benutzen einen völlig anderen Schreibstil, eine ganz andere Schriftart, von der es äußerst zweifelhaft ist, ob man diese Art zu schreiben und die andere, die literarische Art zu schreiben, in einer Ausbildung gelernt haben kann oder ob das nicht eine spezielle Schreiberausbildung impliziert wird. Wüssten das genauer, wenn wir über die Schreiberausbildung überhaupt mehr wüssten, aber das sind leider bisher unsere Kenntnisse und auch unsere Quellen außerordentlich spärlich. Kurzum, wir finden solche dokumentarischen, professionellen Schreiberhände eben auch im Schreibgeschäft der Magie durchaus involviert. Zum Beispiel ist ein prominentes Beispiel für mich, komme ja aus Berlin und habe da auch immer mal Gelegenheit, die berühmte Berliner Magische Bibliothek in der Papyrussammlung zu besichtigen. Und diese Gruppe von 21 oder mehr als 20 magischen Texten und auch einem Rezepttext eher alchemistischen Inhalt, diese ganze Assemblage weist in einem auffälligen Maß Merkmale der nicht-literarischen, der dokumentarischen Schreiberprofessionalität auf. Angefangen mit Texten, die ganz ausgesprochen in einem Urkundenschreibstil geschrieben sind, von einem Schreiber, der professionell wirkt, dem wir also durchaus zutrauen würden, dass er im nächsten Moment eine Rechtsurkunde aufsetzt, bis hin zu Texten, die zweifellos von nicht-professionellen Schreibern geschrieben sind, deren Schrift aber trotz ihrer, sagen wir mal, Ungeübtheit sich morphologisch von den Buchstabenformen her nicht an der Schrift der Skriptorien, an den Buchschrifttypen orientiert, sondern eben ausgerechnet an diesen dokumentarischen Urkundenschreibstilen. Und das finde ich eine merkwürdige Beobachtung, die eben unseren Blick auf ein ganz anderes Milieu lenkt, als das, was wir vielleicht mit dem Stichwort niedere Kleriker im Blick haben. Und das ist eben sicherlich auch gab.
Sie haben auch einige Artikel über ein Dossier mit alchemistischen Texten geschrieben, die in koptischer Sprache verfasst wurden und die aufgrund der großen Anzahl von arabischen Wörtern, die ins Koptische transliteriert wurden, eine enge Beziehung zur arabischen Kultur haben. Könnten Sie unsere Zuhörer bitte mit diesem Dossier vertraut machen und vielleicht das Wesen der alchemistischen Texte erklären? Wie ist Ihre derzeitige Haltung zu dieser Beziehung zwischen der koptischen Kultur und den alchemistischen Texten?
Und das ist natürlich ein enormer Horizont, den Sie da mit dieser Frage aufreißen, der sich allerdings dadurch nun schnell wieder vereinen lässt, dass man zunächst mal sagt, wir sprechen hier von insgesamt 7 Texten. Das Korpus koptischen alchemistischen Texte hat sozusagen 7 Mitglieder. Und diese 7 kann man auf signifikante Weise nach bestimmten Merkmalen erstmal gruppieren, klassifizieren. Da ist ein Text, der älteste koptische alchemistische Text, wie ich denke, den wir ins 7. oder 8. Jahrhundert datieren können. Der ist als Teil der magischen Bibliothek, sogenannten magischen Bibliothek von Berlin belegt. Und dieser Text steht in einer bestimmten alchemistischen Tradition, die zweifellos vorarabisch ist. Dieser Text ist nämlich ein sehr ausführliches Purpurfärberezept, das heißt also ein Rezept, um eine purpurähnliche oder purpurartige Färbung zu erzielen, ohne den kostbaren Schneckenpurpur verwenden zu müssen, der unglaublich teuer war, sondern einfach mit Hilfe von einer Färbepflanze, von einem pflanzlichen Färbepigment. Und solche Texte kennen wir aus den frühesten alchemistischen Texten überhaupt, den Texten, die unter dem Namen des Pseudo-Demokritos überliefert sind und von denen die Spezialisten, die Expertinnen und Experten der griechischen Alchemie zurzeit denken, dass sie die frühesten Texte innerhalb einer byzantinischen Rezension griechischer alchemistischer Texte sind. Matteo Martelli aus Bologna, der datiert diesen Pseudo-Demokritos in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus. Und diese Texte des Pseudo-Demokritos hatten eine große Wirkung innerhalb der griechischen Alchemie. Außerdem gibt es in Papyrus-Überlieferung, das heißt aus Ägypten, innerhalb einer wieder weitgehend magischen Textassemblage zwei magische Papyrus-Handschriften, den Papyrus von Stockholm und von Leiden, die innerhalb der sogenannten Theban Magical Library überliefert sind. Eine Textgruppe, von der ich genau weiß, dass sie auch hier in Würzburg im Projekt mit großer Aufmerksamkeit bedacht wird. Und diese alchemistischen Papyri, die ins 3. oder frühe 4. Jahrhundert datiert werden von Experten der griechischen Paläographie, zusammen mit den Texten des Pseudo-Demokritos geben uns einen interessanten Aufschluss über das früheste Konzept dieser entstehenden Wissenschaft, die wir heute mit einem arabischen Terminus Alchemie nennen, die aber in dieser frühen Zeit ganz anders bezeichnet wurde als göttliche Kunst, als Thea Techne oder auch als heilige Kunst. Und dieses frühe Konzept besteht darin, dass man die Natur zu imitieren versucht, indem man wertvolle Naturprodukte imitiert. Die Pseudo-Demokritos-Überlieferung zum Beispiel, das hat auch zuletzt Matteo Martelli ganz klar gezeigt, bestand aus 4 Büchern, von denen jedes von einer Stoffgruppe und deren Imitation, einer Stoffart und deren Imitation handelte. Gold, Silber, Edelsteine und Purpur. Das heißt, die Purpurfärbung, die Imitation des kostbaren Schneckenfarbstoffes war von vornherein ein Ziel alchemistischer Tätigkeiten, die insgesamt metaphorisch als Färbekunst auch konzipiert waren. Man färbte Metalle in Silber, in Gold, man färbte farblose Steine zu farbigen Steinen, zu smaragden, Rubinen und so weiter. Und die Textilfärberei war sogar in gewisser Weise exemplarisch für die Idee des Umfärbens, weil sie sozusagen das prototypische Färbehandwerk, der prototypische Färbeprozess schlechthin in der Gesellschaft Antike war. Und deswegen hatte also die Purpurfärberei eine große metaphorische Bedeutung für auch die spätere Alchemie, wo man fortfuhr, auch die Transsubstantiation von Metallen in Metaphern der Textilfärberei zu thematisieren oder auch so etwas zu verrätseln. Also, ich sagte, ein Text aus der Berliner Magischen Bibliothek steht genau in diesem frühen, auch vorarabischen Zusammenhang einer sich entwickelnden Wissenschaft, einer Geheimwissenschaft, die später Alchemie genannt wurde und aus der sich natürlich tatsächlich auch unsere heutige Chemie entwickelt hat, nämlich eine Wissenschaft, deren Ziel es war, die Wirkung von Stoffen auf Stoffe kennenzulernen. Das ist übrigens auch ein wichtiges Unterscheidungskriterium zwischen alchemistischen und magischen Texten. Nicht magische Texte wollen immer auf Menschen wirken, alchemistische Texte wollen nie auf Menschen wirken, sondern es geht immer in den Rezepten darum, Stoffe zu beeinflussen durch andere Stoffe. Unabhängig davon, dass schon die antike Alchemie, also eine Parallele zwischen den Abläufen der Stoffreaktionen und der psychischen oder auch religiösen Entwicklung von Menschen gezogen hat. Dann haben wir 5 alchemistische Texte in koptischer Sprache, die in einem spezifisch anderen zeitlichen und auch professionellen Milieu entstanden sind. Diese Texte können wir mit unseren nicht ganz befriedigenden, aber doch hinlänglichen paläographischen Mitteln ins 9. oder 10. Jahrhundert datieren. Sicherlich nicht später als in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts, denn sie sind alle auf Papyrus geschrieben. Und wir wissen, dass nach der Mitte des 10. Jahrhunderts Papyrus in Ägypten fast nicht mehr benutzt wurde. Es sind sogar sehr umfangreiche Papyrus-Handschriften. 2 Texte sind so fast komplette Papyrusrollen. Und diese 5 alchemistischen Texte sind zusammen mit medizinischen Texten überliefert und zeigen also gegenüber den älteren alchemistischen Texten ein verändertes, ein anderes Milieu der Textproduktion und Produzenten, nämlich ein Milieu, in dem medizinische Praxis, medizinische Rezepte, Heilbehandlungen für Menschen verschriftlicht wurden und daneben eben auch alchemistische Rezepte. Und die sind es auch, diese Gruppe ist es, die in erster Linie diesen ganz starken Einfluss der arabischen Wissenschaft zeigt. Das ist auch bei ihrer chronologischen Stellung gewisserweise plausibel, denn wir wissen ja, dass die arabische Wissenschaft in der Abbasidenzeit, das heißt von der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts an, einen enormen Aufschwung nahm. Es ist eben die Zeit, in der das Arabische zu einer erstrangigen Wissenschaftssprache der alten Welt wird, eine Wissenschaftssprache, die ja dann auch speziell in Spanien dann zu Übersetzungen ins Lateinische aus dem Arabischen geführt hat, philosophische, aber eben auch medizinische und alchemistische und andere wissenschaftliche Literatur ist dann aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt worden und hat die westeuropäische Wissenschaft des Frühmittelalters, des Hohen Mittelalters geformt und geprägt. Und in einem ähnlichen, aber viel kleineren Übersetzungsprozess hat eben dann im 9. oder 10. Jahrhundert die arabische Wissenschaft und Wissenschaftssprache zu einem Übersetzungsprozess ins Koptische geführt. Und wenn nicht zu einem Übersetzungsprozess, es ist für uns sehr schwierig zu entscheiden, ob diese alchemistischen Texte Übersetzungen existierender arabischer Texte ins Koptische sind. Wenn ja, dann kennen wir diese arabischen Texte noch nicht. Aber wenn es nicht eben Übersetzungen im eigentlichen Sinne sind, dann sind es doch Texte, die von Personen formuliert wurden, die im arabischen und arabischsprachigen Diskurs der Zeit über die Themen der Alchemie sehr stark involviert waren, die also genau informiert waren und die Terminologie der zeitgenössischen arabischen Alchemie sehr genau kannten. Ja, das sehen wir eben an den Stoffbezeichnungen und auch an den Bezeichnungen für Geräte und sogar an einigen Bezeichnungen für Handlungen, also Verben, entlehnte arabische Verben, dass diese Personen also in einer arabischen Terminologie sozialisiert waren, familiär waren, für die es im Koptischen gar keine Äquivalente zum Teil gibt. Oder selbst wo es eben ägyptische Äquivalente gab, hat man aus terminologischen Gründen dann eben einen arabischen Ausdruck gewählt. Ich sagte, es gibt 7 Texte insgesamt. Ich erwähnte das Purpurrezept aus der früheren Zeit und die 5 Texte aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. Es gibt dann noch einen 7. Text, der ist auf Pergament geschrieben, ein Pergamentheft aus einer Lage aus 5 Doppelblättern, ein typisches Buchformat an sich. Nur ist das kein ursprünglich vorbereitetes und dann beschriftetes Pergamentbuch gewesen, sondern es ist ein sogenanntes Palimpsest. Das heißt, der alchemistische Text wurde auf einen älteren Text, der abgewaschen war, übergeschrieben. Aber von diesem Text haben sich Reste erhalten und wir sehen, dass es ein christlicher Text war, ein religiöser Text. Wir sehen auch, dass es eine richtige koptisch-literarische Handschrift war. Wir können auch vermuten, dass diese Handschrift aus dem Weißen Kloster, dem berühmten koptischen Bibliothek mit einem Skriptorium, stammt. Zumal auch dieses Objekt, dieses kleine alchemistische Heft, ganz in der Nähe des Weißen Klosters erworben worden ist im späteren 19. Jahrhundert. Und dieses Manuskript teilt mit den fünf alchemistischen Texten des 9. und 10. Jahrhunderts zum einen die ungefähre Datierung. Ich datiere das ins 10. Jahrhundert. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht auch aus dem 11. stammen könnte. Und es teilt auch mit dieser Textgruppe den Einfluss des Arabischen, der dort ganz stark ist, so dass der Editor dieses Textes, das ist der einzige alchemistische koptische Text, der schon mal ediert worden ist, von Ludwig Stern 1885, so dass Ludwig Stern, dieser große Koptologe, damals auch direkt formuliert hat, dass er diesen Text für eine Übersetzung aus dem Arabischen hält, was eben ganz und gar möglich ist, sich nur eben schwer beweisen lässt. Dieser Text würde vielleicht auf einen dritten Kontext der Textentstehung für speziell alchemistische Texte verweisen. Wir wissen immerhin, dass dieser Kopist dieser Rezepte irgendwie Zugang zu ausrangiertem Material aus dem Weißen Kloster hatte. Das Manuskript ist in einer Schriftart geschrieben, die eigentlich auch ein literarischer Stil ist, die sogenannte geneigte Unziale. Und ich halte es eben für möglich, dass diese Person, die diesen Text schrieb, eine engere Beziehung zu diesem Kloster gehabt hat. Dasselbe Kloster, in dem eben auch, wie wir wissen, medizinische Manuskripte in der Bibliothek gestanden haben. Und damit hätten wir dann noch sozusagen eine Klosteralchemie, eine Sache, die für Westeuropa und auch für den syrischen Bereich, eigentlich für die spätantike Syrien ganz und gar wahrscheinlich und auch zum Teil gut belegt ist, die wir aber für die koptische Mönchtum sonst weniger zeigen können. Es sieht im Moment ja so aus, als ob die koptischen Klosterschreiber eben viel stärker als ihre zum Beispiel syrischen oder auch griechischen Kollegen auf religiöse Textproduktion im engeren Sinne fokussiert waren und die wissenschaftlichen Texte in diesen Klöstern eine sehr geringe Rolle spielen, so gering, dass wir das kaum erkennen können, was ja vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das Koptische eben in seiner Zeit immer im Schatten von großen Wissenschaftssprachen stand. Nicht? Also als Wissenschaftler in der Spätantike, Akademiker dieser Zeit, in Anführungsstrichen, musste man Griechisch können. Spätestens eben seit der abbasidischen Wissenschaftsrevolution dann eben auch Arabisch oder dann vielleicht sogar mehr noch Arabisch. Und das Koptische als Sprache dann vielleicht soziolinguistisch einfach eine andere Domäne abgedeckt, eben die religiöse Textproduktion für die ägyptische Kirche.
Sehen Sie eine Beziehung zwischen den magischen Texten der Kopten und den alchemistischen Texten? Lohnt es sich, sie zu studieren und zu vergleichen? Was könnten wir aus diesem Vergleich gewinnen?
Die Beziehungen zwischen den alchemistischen Texten und den magischen Texten sind, ich denke, unübersehbar. Das beginnt damit, dass wir zumindest einen frühen koptischen alchemistischen Text, den Papyrus Berlin P8316, aus der Berliner sogenannten magischen Bibliothek haben. Das heißt, dieser Text ist zusammen mit magischen Texten in einer originalen antiken Textassemblage vorhanden gewesen. Und wir können sogar noch weitergehen und sagen, dieser Text ist von einem Kopisten kopiert oder von einem Schreiber geschrieben worden, der auch magische Texte geschrieben hat für oder innerhalb dieser selben Textassemblage. Zwei weitere koptische Papyri, magische Papyri aus dieser Berliner Magical Library, stammen nachweislich von derselben Schreiberhand, von der auch das Purpurrezept 8316 verfertigt wurde. Und diese Texte enthalten zum Beispiel eine wahrscheinlich musikalische Heilbehandlung von Zahnschmerzen, Schmerzen im Unterleib, Bauchschmerzen, also typische magische therapeutische Anwendungen. Und dieser selbe Schreiber fand es eben interessant, einerseits diese magischen Texte zu schreiben und andererseits das Purpurrezept. Das ist also schon mal eine Basis für die Frage, gibt es einen Zusammenhang? Die Zusammenhänge gehen natürlich über diese reine Paragenese, dieses gemeinsame, dieses Vereintsein in einem Archiv hinaus und betreffen die Texte selbst. Was die koptischen alchemistischen Texte anbelangt, so sind das grundsätzlich Rezepttexte. Das ist eine bestimmte Option innerhalb der antiken magischen Texttraditionen, Textformate. Es gibt auch ganz anders gestrickte, generisch ganz andere alchemistische Texte. Es gibt eben Texte, die sind ausgesprochen mystisch in ihren Aussagen und sind in Textformaten wie Offenbarungsdialogen organisiert. Nicht so die koptischen Texte, das sind, wie ich sagte, schlichte Rezepte, bei denen gesagt wird, was benutzt man für Substanzen, wie viel benutzt man pro Substanz, was macht man damit und was kommt am Ende heraus. Und dieses Textformat, Rezepttexte, haben natürlich eine ganz starke Parallele in den einerseits medizinischen Rezepten und andere in den magischen Rezepten. Da finden wir dasselbe Textformat, dieselbe Textgattung und wir finden auch phraseologische Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Zwecken der Rezeptliteratur. Also ein alchemistisches Rezept formulieren zu können, war als Fähigkeit, als Qualifikation, als Kompetenz ganz ähnlich wie ein medizinisches oder ein magisches Rezept formulieren zu können, so dass es den Gattungsmerkmalen der Rezeptliteratur dieser Zeit entspricht und von den Lesern, von den kundigen Lesern eben auch so verstanden werden könnte. Ich sagte, es gibt eben so phraseologische Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel gibt es quer durch die gesamte Breite der verschiedenen Rezepttexte, bestimmte Arten, wie man ein Rezept abschließend als bewährt, als bereits getestet, qualifiziert sprachlich. Man findet immer dieselbe Formulierung, einen Nominalsatz im koptischen U, Dokimante, es ist bewährt. Oder um zu signalisieren, hier ist das Rezept zu Ende, hier beginnt also dann ein neues Rezept, benutzt man einen bestimmten Ausdruck, der so viel besagt wie es ist vollendet, es ist vollbracht, afjuk bol. Und diese Phrase finden wir in magischen Rezepten, in alchemistischen Rezepten und in medizinischen Rezepten. Also wir sehen hier ein und dasselbe Textmilieu in gewisser Weise, ohne dass ich damit gleichzeitig sagen möchte, dass diese Texte eben immer zwangsläufig aus einem sozialen Milieu auch stammen, aber als kleine Textwelt ist eben dieses Ensemble von diese verschiedenen Sorten von Wissenstexten mit praktischer Anwendung eben durchaus homogen in gewisser Weise. Und insofern kann man natürlich von dem einen Genre etwas für das andere lernen. Ne? Das ist auch so, dass die Stoffe, mit denen Rezepte gebaut werden, nicht grundsätzlich verschieden sind. Allerdings ist das natürlich das Gebiet, wo es auch Spezifika gibt. Und trotzdem ist es natürlich sehr interessant zu sehen, wo die Materia Medica, also die Grundstoffe für medizinische Rezepte, sich mit der Materia Magica überlappt. Und diese dann wieder mit der Materia Alchymica, ne? Und wo diese Stoffrepertoires dann wiederum ihr Proprium haben, wo sie eben sich spezifisch unterscheiden von den anderen. Ne? Das sind alles ganz interessante Fragen, die auch noch überhaupt gar nicht beantwortet sind und auch noch gar nicht beantwortet werden können, weil uns eigentlich systematische Datensammlungen zu Stoffen zur Reihenfolge in der Stoffe in Rezepten präsentiert werden, zu Quantitäten, in denen bestimmte Stoffe verwendet werden. Sowas fehlt uns zurzeit noch. Und deswegen bin ich auch sehr erfreut, dass ich sah, dass es in Ihrer Datenmaske, in Ihrem Datenmodell eben eine systematische Sammlung genau dieser Punkte, genau dieser Features von Rezepten auch gibt. Das heißt, für das Gebiet der koptischen magischen Rezepte, sofern Sie eben mit Substanzen, mit Stoffen arbeiten, wird, wenn das Projekt abgeschlossen ist, eine erschöpfende, systematische Sammlung dieser Art vorliegen, die man dann eben auch mit medizinischen oder anderen alchemistischen Rezepten, je nachdem, vergleichen könnte, sobald wir auch für diese Gebiete solche systematischen Zusammenstellungen haben werden.
Woran arbeiten Sie derzeit und was möchten Sie in näher Zukunft erreichen? Welchen Weg möchten Sie Ihre Forschung langfristig einschlagen?
Meine derzeitigen Forschungen drehen sich in starkem Maße um dieses Korpus optischer alchemistischer Texte, von denen die meisten noch nie publiziert worden sind, obwohl es ganz gut erhaltene, interessante Texte sind, die auch eine große Bedeutung für die Geschichte der Alchemie insgesamt haben, aber sind eben Texte, die bisher in Papyrussammlungen lagen und die ich jetzt zu diesem Korpus zusammengestellt habe und publizieren möchte. Wenn ich sage, ich arbeite jetzt mit großer Werfe daran, muss ich allerdings zugeben, dass ich das auch schon vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gesagt hätte. Ich denke, ich habe diese Texte 2005 oder so kennengelernt, vielleicht sogar noch eher. Seitdem weiß ich von deren Existenz und habe dann schon sehr bald Transkriptionen gehabt. Und trotzdem hat sich diese Arbeit so lange hingezogen, obwohl meine Textmenge natürlich nicht so übermäßig groß sind, aber es sind eben Texte, für die wir gar keine Parallelen innerhalb der koptischen Literatur haben, wo ich mir auch eigentlich das ganze Vokabular erst erarbeiten musste, die ganzen arabischen Wörter sozusagen identifizieren musste mit den, die Transkriptionen arabischer Wörter im koptischen mit den arabischen Wörtern identifizieren musste. Und auf die Weise vergingen eben Jahre, zumal ich eben in meinem Beruf nie ausschließlich Zeit habe, mich mit meiner persönlichen Forschung zu beschäftigen. Aber ich denke, ich bin jetzt sehr nahe dran, die Sache abzuschließen. Es gibt auch schon Verleger, die und auch eine Gruppe von Expertinnen und Experten antiker Alchemie, die darauf warten, dass ich das Manuskript einreiche. Und da wir jetzt gerade Anfang Februar haben, kann ich mich im Moment noch dem Gedanken hingeben, dass ich es vielleicht in diesem Jahr schaffen werde, diese Arbeit abzuschließen. Aber ich habe natürlich auch nie nur dieses eine Thema erforscht. Ich habe die ganze Zeit auch immer andere Dinge im Auge gehabt. Ich habe auch nie aufgehört, mich mit dokumentarischen Texten zu beschäftigen, Rechtsurkunden und mit anderen Textformaten des Alltags. Ich habe nach wie vor die Absicht, eine Sammlung koptisch Pachturkunden vorzulegen. Und das sind ja Konzepte der Pacht. Die rechtliche Form der Pacht gibt es ja nach wie vor. Das sind also Texte, wo Zugang von Pächtern zu einem bestimmten Pachtgrundstück, zu einem Acker oder einem Garten rechtlich geregelt wird. Und das sind ganz besonders interessante Texte, weil sie eine grundsätzliche soziale und wirtschaftliche Differenz zur Grundlage, zum Ausgangspunkt haben, die Differenz zwischen Personen, die Land besitzen und denen, die kein Land besitzen. Außerdem hat natürlich die Kultivierung von Feldern durch Pacht eine grundsätzliche wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung. Dort wird sozusagen die Hauptprodukte der täglichen Subsistenz, der Lebensmittelproduktion erzeugt, aber eben auch sogenannte Cash Crops, also verkäufliche Früchte, die dann direkt in die eigentliche Geldwirtschaft auch einschlagen. Und damit komme ich auch gleich zu einem dritten Gebiet, was mich gerade in letzter Zeit zu interessieren begann. Koptische Texte, Alltagstexte, dokumentarische Texte verschiedener Art, die ganz direkt über die politischen Ereignisse der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts sprechen, der Eroberung Ägyptens durch die Perser, durch Truppen des Sassaniten, sogenannten Sassanitenreiches, mit ihrem Herrscher Chosroe II., der einen jahrzehntelangen Krieg gegen das Byzantinische Reich, gegen mehrere byzantinische Herrscher geführt hat. Dieser Krieg, dieser byzantinisch-sassanitische Krieg, war sozusagen ein Weltkrieg oder ein 30-jähriger Krieg der Spätantike, der die beiden Imperien erschöpft hat und in großräumig eben auch involviert hat, in Mitleidenschaft gezogen hat. Und es ist eben durch die koptischen dokumentarischen Texte möglich, dieses Dröhnen und Tosen des Lärms der Weltgeschichte in einem Echo in der untersten Schicht der Betroffenen, nämlich der lokalen Bevölkerungen, wiederzuhören. Was kam dort an? Wie machte sich der Krieg bemerkbar, die Besatzung Ägyptens durch Truppen einer fremden Großmacht, auch einer religiös spezifisch vom Christentum eben verschiedenen und auch innerhalb dieser Kriegspropaganda dem Christentum feindlich gegenüberstehenden Religionen? Was erfahren wir da aus diesen Texten? Was für besondere Statements fließen da in die Alltagskommunikation ein? Oder auch was für immer wiederkehrende Statements hören wir? So was hat also viele betroffen? Zum Beispiel ist es ganz auffällig, dass es aus dieser Zeit sehr viele Klagen von Witwen über Armut, über ihre Armut gibt. Manchmal gibt es direkt einen Konnex zum Krieg. Ein Mann wurde von den Persern also getötet, der Sohn wurde irgendwie verschleppt. Die Frau ist also plötzlich Witwe und hat keinen Lebensunterhalt. In manchen anderen Fällen ist lediglich die Datierung dieses Textes einer Witwe, die ihre Not klagt und jemanden durch eine Petition zur Hilfe anruft, ist lediglich die zeitliche Stellung so eines Textes eben dann zu verbinden mit den Ereignissen des Kriegs. Und trotzdem, sobald wir die Beobachtung machen, hier kommt etwas immer wieder. Und das ist ja auch eine besondere Qualität der dokumentarischen Texte, dass wir so repetitive Dinge des täglichen Lebens als solche wahrnehmen können, als etwas, was viele zur gleichen Zeit betraf. Und dann ist es natürlich relativ leicht zu bemerken, dass, das ist eigentlich keine Überraschung, nicht, dass ein Krieg eben die an der untersten Grenze der sozialen Skala stehen, zuerst und am härtesten betrifft. Also sobald die üblichen Wirtschaftszusammenhänge, die üblichen administrativen Routinen außer Kraft gesetzt werden, dann beginnt das Leiden derer, die durch ihren sozialen Status, ihre soziale Stellung bedroht sind von Armut, dann beginnt das Leiden derer massiv zu werden. Dann werden die nicht mehr aufgefangen in den üblichen sozialen Netzen, sondern dann sind die Ersten, die auf die Härte des Krieges durchschauen. Und solche Quellen gibt es eben auch für die Zeit der arabischen Eroberung 20 Jahre später. Und das Interessante ist aber, dass für die Zeitgenossen offensichtlich die sassanitische Eroberung die viel dramatischere Katastrophe gewesen ist. Also jedenfalls nach dem Klang dieser Echos zu beurteilen, ist das historische Ereignis, dass unsere heutige Historiografie als das zentrale Ereignis sieht und konzipiert, die arabische Eroberung, die sozusagen einen nie mehr revidierten politischen Status begründet hat, das ist das Ereignis, das die Zeitgenossen offensichtlich viel weniger getroffen hat, um es vielleicht so zu sagen, die persische Eroberung, die eine 10-jährige Besetzung Ägyptens zur Folge hatte, dann aber wieder rückgängig gemacht wurde durch die Rückeroberung Ägyptens, durch das Byzantinische Reich. Das ist das Ereignis oder die Kette oder die Periode von Ereignissen, die die Zeitgenossen offensichtlich als einen dramatischen Zusammenbruch der Ordnungen und auch der ihrer Überzeugungen, ihrer des für möglich gehaltenen bedeuteten. Auch natürlich die Frage, wie kann Gott das zulassen, dass diese heidnischen Barbaren, die christliche Zivilisation besiegen können. Und gerade zum Beispiel diese religiöse Frage, diese Deutung, die Antwort, die man im christlichen Bereich gab, die Antwort lautet, die Christen waren nicht fromm genug, die Priester haben sich nicht genügend dem Gottesdienst gewidmet. Es ist eine schuldhafte Verstrickung, die zu dieser Möglichkeit führte, dass das Christentum von Nichtchristen besiegt wird. Also es gibt einen tun-ergehen-Zusammenhang Die Perser sind die Geißel Gottes gegen die sündhafte Christenheit. Dieses Konzept, diese Idee, diese Deutung finden wir einerseits in den byzantinischen historiografischen Quellen. Das schreiben also Historiografen, die den Ereignissen zeigte, sehr nahestehen. Aber wir finden interessanterweise dieselbe Idee auch in dokumentarischen koptischen Texten in Theben, also in der ägyptischen Provinz sozusagen, wo man sich offensichtlich dieselbe Frage stellt und auch zu dieser Antwort kommt. Und mit diesen Texten werde ich mich auch demnächst beschäftigen. Wir haben in Berlin im nächsten Monat einen Wissenschaftler aus Oxford zu Gast, Phil Booth, der ganz wichtige Forschungen zu Ägypten, zur ägyptischen Kirchengeschichte und auch zur politischen Geschichte des 6. 7. Jahrhunderts geleistet hat. Und das werde ich, denke ich, zum Anlass nehmen, um mich diesem Thema etwas stärker zu widmen, ohne die anderen ganz zu vernachlässigen.
Ich danke für die Antworten und ich hoffe, dass wir hören uns bald. Danke.
For more information on our Coptic Magical Papyri project, please visit our website on www.coptic-magic.phil, that is phil, dot uni-wurzburg, spelled wuerzburg.de. It should pop up when you Google Coptic Magical Papyri. Thank you very much for listening once again, and see you next time.